ददानि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतागदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Wie bereits angekündigt, haben wir jetzt den magischen Korb. Der magische Korb ist noch verdeckt. Bei diesem Treffen dachte ich, dass wir so ein bisschen mehr informell, also dass ich ein bisschen mehr informell spreche als sonst bei den Vorlesungen. Und wünsche uns einfach allen eine schöne, entspannte Zeit miteinander, wo wir Fragen, die aufgetreten sind, entweder jetzt beim Seminar und bei den Lecturen und so weiter, oder überhaupt Fragen aus dem Leben, behandeln werden und versuchen werden, sie zu beantworten. Ich möchte gleich am Anfang euch sagen, dass es sehr wichtig ist, Fragen zu haben im spirituellen Leben und zu stellen. Fragen stellen hilft uns nämlich, die eigenen Zweifel, die noch drin sind, oder Unsicherheiten erst einmal zu erkennen und dann unter Umständen zu lösen. Es ist jedoch so, dass ich inzwischen nicht mehr glaube, dass ich alle Lösungen, also überhaupt sehr anmaßen, dass ich Lösungen in dem Sinne geben könnte. Ich kann vielleicht Hinweise geben, in welche Richtung man schauen kann. Und auf manche Fragen hoffe ich dann auch, die Antwort zu wissen. Gut, jetzt. Die Lösungen kommen, wenn man selber praktiziert. In meinen öffentlichen Vorlesungen gebe ich immer am Anfang eine kleine Geschichte, indem ich sage, jetzt singen wir Tavakatamritam, ein Loblied auf die rumreisenden Sadhus. Muss man noch ein bisschen zuschütteln, dass es dann durchkommt. Mir erzählt, dass es einmal einen Sadhu gab, von dem es hieß, dass er spirituelle Lösung für materielle Probleme hatte. Eine Kleinstadt hörte davon und lud den Sadhu ein. Jeder hatte eine Liste von vielen, vielen Fragen gestellt und saß, so wie ihr da saßt, da. Denn es war ja bekannt, dass der Sadhu spirituelle Lösungen für materielle Probleme hatte. Endlich nach einem Monat kam der Sadhu, der angekündigt war. Und er setzte sich hin und sagte, lasst uns zuerst einmal singen. Dann sangen sie eine halbe Stunde den Mahamantra, dann eine Stunde, nach anderthalb Stunden sangen sie die Shiva-Raga mit dem Hare Krishna-Mantra, die wir gestern Abend gesungen haben. Und da ging der Sadhu, war schon ein bisschen müde und alt, stand so auf und forderte seine Zuhörer auf, auch aufzustehen und zu tanzen. Nachdem sie eine Stunde gesungen und getanzt hatten, insgesamt waren es dann 3,5 Stunden, fragte der Sadhu, sind noch irgendwelche Fragen? Und da schauten sich die Leute ihre Frageliste an und verglichen die Fragen mit der ekstatischen Erfahrung von Krishna in seinem heiligen Namen, die sie gerade gemacht hatten. Dann schauten sie wieder zurück auf die Frageliste. Und dann wieder auf die Erfahrung, die sie gemacht hatten. Und sagten schließlich, nein, wir haben keine weiteren Fragen mehr. Sie haben sich bereits beantwortet. Das ist eine traditionelle Geschichte. Ich will damit nicht sagen, dass dieser Fragenkorb nicht seine Bedeutsamkeit hat. Aber ich möchte sagen, dass wir letztendliche Antworten in unserem spirituellen Leben durch die spirituelle Praxis bekommen. So, nachdem ich das gesagt habe, muss ich die Fragen noch ein bisschen vermischen. Denn ich weiß genau, dass Radha Devi, deren Fragen ich sehr gerne, wo ich total neugierig bin auf die Fragen, sie links oben in den Korb geschoben hat. Und das fehlt nicht. Links oder was rechts oben? Schwierig zu sagen. So, ich werde einfach die Fragen vorlesen und dann versuchen, die Antworten, die spontan im Herzen da sind, zu geben. Die erste Frage. All glories to the Vaishnavas of the Lord Sri Krishna. Wie geht man mit Gottgeweihten um, die in Wort und Tat stark von Srila Prabhupads Lehren abweichen und eigene Philosophien aufstellen? Mein Problem dabei ist, man sollte ja unbedingt vermeiden, Vergehen zu machen und liebevollen Umgang miteinander pflegen. Auch sollte man es vermeiden, eine schlechte Gesinnung zu hinterlassen nach Gesprächen oder Gemeinschaft. Auf der einen Seite möchte man ihnen helfen und sie auch wertschätzen. Auf der anderen Seite aber ist man nicht unbedingt inspiriert, mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Wie geht man damit um? Ist die Frage klar? Ich versuche sie so gut wie möglich vorzulesen. Im Krishna-Bewusstsein ist man wie ein Reisender, der eine Reise plant, zurück zu Krishna. Man muss dabei sehen, was man als Nahrung auf dieser Reise zu sich nimmt. Genau wie jemand, der durch eine Wüste reist, seine Reise plant nach den Oasen, die Wasser haben und Dattel, so muss auch ein Mensch, der seine Reise zurück zu Krishna plant, planen, wo kann ich mich auftanken? Wo kann ich Inspiration bekommen? Und dann sollte man einfach sehen, dass man zu den Quellen der Inspiration geht und die Brunnen vermeidet, die entweder nur schales Wasser haben oder vielleicht sogar schon abgestandenes Wasser. Wir sollten also mit den Devotees Umgang pflegen, die festhalten an den Lehren eines großen Vaishnavas, von Srila Prabhupada, und von ihnen inspiriert werden. Wir können das auch selber in unserem Herzen sehen durch einen einfachen Inspirationstest. Wenn wir nach einem Gespräch inspiriert sind, mehr für Krishna zu tun, dann war das eine gute Quelle. Das war ein kristallklarer Brunnen. Wenn wir nach einem Gespräch Zweifel entwickelt haben und somit nicht mehr so gut vorankommen, wissen wir, diese Quelle hat abgestandenes Wasser gehabt. Da schöpfe ich nicht noch einmal Wasser raus. Denn ich muss meine Reise zu Ende machen. Sehr oft habe ich gemerkt, dass Devotees, die nicht mehr Vertrauen in Srila Prabhupada haben, persönliche Enttäuschungen erlebt haben. Und wir sollten versuchen, ihnen zu helfen, diese persönlichen Enttäuschungen zu vermeiden. Sehr wenig hat das meistens mit Prabhupada zu tun, ihre Enttäuschung, sondern mit der, sagen wir mal, mit der einer Institution, die vielleicht auch Fehler gemacht hat. So, wir sollten die Devotees nicht gleich richten und abkanzeln, sondern ihnen versuchen, gute Gemeinschaft zu geben, sie zu inspirieren, und dann werden sie bestimmt wieder zurück zu Prabhupada zurückkommen. Vielen Dank für diese wunderschöne Frage. Ich habe also zwei Antworten gegeben. Auf der einen Seite sollte man sie meiden, diese Quellen. Auf der anderen Seite, wenn man ihnen helfen kann, ihre Verbitterungen aufzugeben, sollte man versuchen, das zu tun, sodass sie wieder von der reinen Quelle selber trinken. Aber wenn du merkst, du bist nicht so stark, dass du sie erheben kannst, dann besser. Muss man realistisch sein und die Quellen aufsuchen, die einen inspirieren können. Hare Krishna. Ist es okay? Ich versuche kurz und bündige Antworten zu geben. Mach es so unglaublich spannend, in Fragen zu rühren. Weil du weißt nicht, was als nächstes kommt. Die ist festgeklebt. Hari Kesh sagte, was ist der Punkt, dass Grihasthas unter sehr strikten Regulierungen leiden, wenn sie sowieso nicht zurück zu Krishna gehen, nur durch das Befolgen von 4 Regulierungen und 16 Runden? Wie konnte er so überzeugt sein und wie konnte er es so sicher wissen? Ist dies eine mystische Kraft eines Gurus, es wissen zu können? Ich will mal sagen, weil hier mehrere Ebenen sind, möchte ich aus diesem Bereich eine Frage herausgreifen. Diese Frage ist, wenn man strikte Regulierung einhält, wie zum Beispiel 4 regulierende Prinzipien, aber darunter leidet und merkt, man macht keinen spirituellen Fortschritt, wie soll man sich denn zu diesen Prinzipien stellen? Soll man sie brechen oder soll man sie weiter einhalten? Ich glaube, das ist eine Dimension in dieser Fragestellung. Da sind noch andere Dimensionen drin in dieser Frage und ich glaube, dass ich die nicht alle beantworten kann. Ich greife jetzt mal diesen einen Punkt heraus. Ich glaube, wir alle kennen es. Wir haben gehört, wir sollten 16 Runden chanten, aber wir haben manchmal so viel zu tun, dass wir nicht 16 Runden chanten können, ohne Stress. Wir klemmen sie dann so abends, wenn wir schon der Tag schon gelaufen ist, noch dazwischen, sind abgelenkt und so weiter und spüren danach nicht so viel Fortschritt. Kennt ihr dieses Gefühl? Kennt ihr? Und so geht es mit anderen Dingen auch. Wenn wir Schwierigkeiten haben, Regulierungen zu akzeptieren im Krishna-Bewusstsein, ist der erste Schritt, dass wir erst einmal verstehen, warum sind sie da. Regulierungen und Einschränkungen im Krishna-Bewusstsein, was zum Beispiel unsere Diät betrifft, unsere Sexualität betrifft und so weiter, haben einen bestimmten Sinn und den müssen wir verstehen. Du kannst nicht Krishna-bewusst werden, das heißt ein göttliches Bewusstsein entwickeln, wenn du Tätigkeiten ausübst, die gleichzeitig das Bewusstsein in materieller Art und Weise verfärben. Dann greift der Vorgang des Krishna-Bewusstseins nicht. Prabhupada hat einmal eine Frage gestellt. Brennt Stroh immer, wenn es angezündet wird von Feuer? Nein, wann brennt es nicht? Wenn es nass ist. Genauso kann sich das Bewusstsein nicht Krishna-bewusst läutern, wenn du nass mit materiellen Aktivitäten bist und es nass machst. Regulierungen und Einschränkungen sind dazu bestimmt, dass bestimmte materielle Einflüsse nicht in unser Bewusstsein kommen. Nur wenn wir dieses Bewusstsein also beschützt haben, durch davor von materiellen Einflüssen bedeckt zu werden, dann greift das Chanten und so weiter. Das ist also ein Grund für die regulierenden Prinzipien der Freiheit. Freiheit von materiellen Einflüssen. So werden sie genannt von Krishna. Regulierende Prinzipien sind nicht Gefängnisse, sind nicht Ursache von Leid, Torturen, exquisite Folterungsmethoden. Ach, ich will jetzt so gerne ein Glas Bier trinken und ich kann es nicht haben, weil ich habe das Prinzip keine Berauschung. Regulierende Prinzipien sind dazu da, zu helfen, dass ein spirituelles Feuer, das Feuer des Krishna-Bewusstseins in dir brennen kann. Das ist also etwas, was uns hilft und nicht etwa beschränken soll. So ist es auch mit den 16 Runden. Sie sind Sachen, die uns helfen. Wenn wir aber Schwierigkeiten haben, diese regulierenden Prinzipien auszuführen, dann müssen wir diese Schwierigkeiten beheben. Nicht indem wir sie unterlassen, sondern indem wir sehen, woran hakt es denn jetzt so, dass ich keine 16 Runden konzentriert chanten kann. Vielleicht ist meine Arbeitsteilung nicht gut, vielleicht arbeite ich zu viel, vielleicht erschöpfe ich mich zu viel in der materiellen Gesellschaft, so dass ich keine Zeit habe, mein spirituelles Leben auszuüben. Vielleicht habe ich eine unmögliche Zeitplanung. Vielleicht bin ich in der schlechten Gemeinschaft, sodass mein Bewusstsein immer wieder heruntergezogen wird, sodass ich nicht die spirituellen Tätigkeiten ausüben kann. Und dann sollten wir da etwas machen. Wenn der Patient die Medizin nicht nehmen kann, ist dann die Lösung, die Medizin nicht mehr zu nehmen? Dann muss man sehen, was kann man machen, damit man die Medizin nehmen kann. Denn ich muss die Medizin nehmen, um gesund zu werden. Das war die eine Dimension der Frage. Ich möchte nichts zu der Person Harikesh Maharajas sagen, weil so viel über ihn gesprochen wurde. Und ich glaube, es ist an der Zeit, ihm alles Gute auf seinem neuen Weg zu wünschen. Er hat sich entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Dann soll er den gehen. Hare Krishna. Der freie Krishna überlässt allen den freien Entscheidungswillen. Inwieweit darf ich mich im spirituellen Leben auf meine inneren Gefühle verlassen? Ich denke, es ist ganz wichtig, seinem Herz zuzuhören. Bevor man diese Kunst jedoch auslebt, muss man sein Herz ein bisschen reparieren. Das Herz ist ein Empfänger für vieles, für Gott, aber auch für den Geist, aber auch für negative Gefühle wie Eifersucht, Neid und so weiter. Wir alle sollten es lernen, dass unser Herz zum Empfänger wird für Krishna. Unser Herz ist wie eine Maschine, eine Empfangsmaschine. Wir sollten sie ganz auf den Krishna-Frequenz, auf die Krishna-Frequenz einstellen. Und wenn wir das einmal haben, dann werden wir hören, wie Krishna uns leitet. Und dann sind diese inneren Gefühle von Krishna gegeben und sehr gut. Aber wenn wir es nicht lernen, das Herz richtig einzustellen, dann werden wir weiter unter dem Diktat von den grausamen Meistern, von Lust, Neid, Illusion, Zorn und so weiter bleiben. Der Wankelmütigkeit. Prabhupada hat einmal gesagt, jeder von uns hat einen Fernseher im Herzen. Im Herzen ist auch Gott. Die Aufgabe des menschlichen Lebens ist es, Gott zu empfangen in den Empfangsgerät unseres Herzens, sodass wir mit Krishna sprechen können, mit ihm spielen können sogar, mit ihm glücklich sein können und von ihm geführt werden können. Aber im Augenblick ist unser Herz nicht repariert. Und der Reparaturvorgang ist Krishna-Bewusstsein, sodass es zu diesem ungestörten Bild kommen kann. Ist das nicht wunderbar? Also auf deine Frage, inwieweit darf ich mich im spirituellen Leben auf meine Gefühle verlassen, meine inneren Gefühle verlassen. Wenn immer du innere Gefühle hast, schätze nochmal oder überprüf sie ganz kurz, ob es Krishna-bewusste Gefühle sind oder materielle Gefühle. Und wenn es Krishna-bewusste Gefühle sind, folge ihnen. Und wenn es materielle Gefühle sind, überprüfe nochmal, ob sie förderlich sind für dein Leben oder nicht. Parallel dazu raten uns die Sadhus, unsere Empfangsqualität so einzustellen, dass wir immer auf dem Krishna-Sender sind. Dass Krishna ständig zu uns spricht. Es gab einen Devotee namens Vamsidas Babaji. Der war aber gut. Also, wenn er verreiste, hatte er so einen kleinen Beutel mit Necessaires, seinen eigenen Sachen, aber er brauchte einen ganzen Ochsenkarren, weil er hatte große Gonitai-Detis, große Radha-Krishna-Detis und ein Ladugopal-Deti. So, wenn immer er irgendwo ankam mit seinen Detis, richtete er seine Detis zuerst auf. Einmal fehlte der Topf, mit dem er für Gonitai kochte. Und er kochte einfach nichts und fastete. Nach 2 Tagen sprachen die Detis zu ihm: Wir verhungern! Ja, sagte Bansi, das ist euer Problem. Ihr seid der Kontrollierende von allem. Ihr habt ihm Dieb geschickt. Dann schickt ihn gefällig selber zurück, dass er euch den euren Kochtopf wiederbringt. Dann koche ich. Daraufhin schickten Gonitai den Dieb zurück, der mit großem Entschuldigung sagte, es war ein bisschen unhöflich, den Topf zu stehlen, bitte. Wenn immer Leute kamen, die ihm Frage stellten, dann sagte er, ich bin ein Diener von Gonitai, ich weiß nicht. Gonitai, hast du die Frage gehört? Aha. So kann man das so sehen? Ja, dann schon. Und dann sagte er nach einer gewissen Zeit, wenn Gonitai fertig waren, das ist jetzt die Antwort von Gonitai, und sprach die Antwort. Der die Frage gestellt hatte, hatte die Dedis nicht sprechen gehört. Seine Maschine war noch nicht repariert. Aber Bhaktisiddhanta Babaji hörte sie. So, auf diese Stufe kommen wir nach einiger Zeit. Wenn wir noch nicht auf dieser Stufe sind und wir hören eine innere Stimme, besser wir überprüfen sie. Was wird uns geboten als Überprüfung? Wir können in den Büchern von Prabhupada nachlesen und dann kriegen wir bald ein Gefühl, wie er das sehen würde. Wir können es überprüfen, indem wir andere geweihte Krishnas fragen. Guru, Sadhu und auch die Schriften. Hoffentlich ist es auch für euch so interessant wie für mich. Lieber Satchinandan Swami, ja? Wie drückt sich deine Liebe zu Krishna in deinem Leben aus? Wie fühlst du sie? Wie wirkt sie auf dich und dein Sein aus? Was macht sie mit dir? Wohin fließt sie? Gruß. Danke für den Gruß. Diese Frage ist eine problematische Frage. Es gibt ein Geheimnis über Liebe. In dem Augenblick, wo du deine Liebe die du zu einer Person in einer sehr privaten Beziehung verspürst, in dem Augenblick, wo du sie ausdrückst in der Öffentlichkeit, kann es sein, dass die Winde der unterschiedlichen Meinungen, Verständnisarten, individuellen Ansichten, diese sehr subtilen Winde, dass die Flamme deiner Liebe ausblasen. Über Liebe spricht man nicht in der Öffentlichkeit. Das ist etwas, was man im Inneren erfährt. Das ist das Problem bei dieser Frage. Das war eben eine sehr, sehr persönliche Frage, und der Fragesteller oder die Fragestellerin möchte nicht eine philosophische Antwort, sondern eine persönliche Antwort. Und um sie dieser Frage genüge zu tun, müsste ich jetzt über die Dinge sprechen. Ich müsste das Licht, was in meinem Herzen ist, ist ein nicht sehr großes Licht, glücklicherweise, müsste es nach außen nehmen, und in dem Prozess könnte es ausgeblasen werden. Liebe zu Krishna ist etwas so Persönliches wie Liebe zu einem Menschen. Ich würde mal fragen, ich würde mal zurückfragen, wenn du ein verheirateter Mensch bist und dich jemand fragen würde, jetzt sag bitte in der breiten Öffentlichkeit etwas über die Nuancen deiner liebevollen Emotion in Bezug zu deinem Lebenspartner, dann müsstest du passen oder eine allgemeine Antwort geben. Und beides ist, dann passt man lieber. Hare Krishna. Ich hoffe, dass es eine authentische Antwort war und niemanden. Aber ich danke dir für diese sehr persönliche Frage. Der Punkt ist jedoch, ich habe keine Liebe, nicht sehr viel Liebe zu Krishna. Das ist mein Problem. Also das kann ich echt sagen. So viel kann ich sagen. Super. Jai Gopal, darf ich dich vielleicht bitten zu gehen, weil es doch ein bisschen warm ist, und so einen tollen Fächer zu bringen. Brrr, der so Luft macht. Oder ist es für euch nicht so zu warm? Geht es? Jetzt geht es. Geht es. Wie erlebst du persönlich denn Krishna? Siehst du ihn? Hörst du ihn? Oder was? Tolle Frage. Also, ist ja eine Synchronizität, dass zwei Fragen direkt aufeinander folgen mit gleichem Inhalt. Vielleicht soll ich dann doch etwas Persönliches sagen, soweit wie ich sagen kann. Ich möchte eine ehrliche Antwort darauf geben. Ich erlebe Krishna auf mehrfache Art und Weise. Eine Art und Weise, in der ich Krishna erlebe, ist die unverkennbar von ihm getroffenen Arrangierungen in meinem Leben. Ich weiß, das war von Krishna. Er hat das arrangiert. Das andere ist, dass ich Krishna etwas erfahre in seinem heiligen Namen. Mir ist selber sehr klar in meinem eigenen spirituellen Leben, dass es in meinem Leben darum geht, ein offenes Geheimnis zu entdecken, nämlich dass Krishna nicht verschieden ist von seinem heiligen Namen. Und ich habe mir vorgenommen, in diesem Leben mein Bestes zu geben, um daran zu kommen, an dieses Geheimnis, dass ich eines Tages Krishna sage und Krishna dabei sehe. Nicht, dass dieses Geheimnis, dass der Name und die Person sich als eins offenbaren. Auf dem Wege dahin merkt man schon Vorzeichen von Krishna. Ich möchte es mit einem Beispiel aus den Schriften auszudrücken. Wenn man voller Vergehen chantet, bedeckt sich der heilige Name und man kann nicht Krishna in ihm sehen. Wenn man aber sich ernsthaft bemüht, Vergehen gegen den heiligen Namen zu vermeiden, geht der heilige Name auf wie die Sonne. Krishna ist dann noch nicht sichtbar, aber die Sonnenstrahlen sind sichtbar, genauso wie am Morgen die Sonnenstrahlen der aufgehenden Sonne sichtbar sind. Was das bedeutet ist, dass Krishnas Vorzeichen sichtbar sind, ist, dass man sehr, sehr glücklich ist beim Chanten. Ich bin manchmal sehr glücklich beim Chanten. Dann weiß ich, brauche nichts anderes. Ich bin geborgen, Krishna ist hier und bald wird die Sonne ganz aufgehen. Wenn schon die Sonnenstrahlen am Horizont ohne die Sicht der Sonne so toll sind, wie wird es denn werden, wenn die Sonne aufgeht und Krishna da ist? Und ich habe Zeit zu warten auf diesen Augenblick, denn der ist Krishna überlassen. Krishna offenbart sich nach seiner Sache. Ich habe Vertrauen in Prabhupads Worte, dass Krishna identisch mit dem heiligen Namen ist. Und ich bemühe mich so gut wie ich kann und sehe jetzt schon manchmal den Schimmer. Den seht ihr aber auch. Manche von euch waren glücklich gestern, habe ich gesehen. Die Sonnenstrahlen sind aufgegangen. Krishna hat sich schon gezeigt. Wie erlebst du persönlich denn Krishna? manchmal gibt Krishna Inspiration und Intuition im Herzen. Das macht er bestimmt bei dir auch, der du mir diese nektarhafte Frage stellst. Und ich weiß, das kommt von Krishna. Antworten auf Lebensfragen und so weiter. Prabhupada hat immer gesagt, man braucht gar nicht lange zu suchen nach Krishna. Er steht auf dem Altar. Und so kann man dann Krishna. Viele von euch werden Krishna erleben. Ihr habt euren Herzenswunsch vor Krishna gelegt und er wird in der nächsten Zeit erfüllt werden. Und dann werdet ihr Krishna so erleben. Also. Oder Krishna. Auf viele Weise. Krishna ist so eine vielzählige Persönlichkeit, vielschichtige Persönlichkeit. Der kommt nicht nur auf eine Weise. Sehr oft kommt er auch durch Devotis im Leben. Habt ihr das nicht schon mal gehabt, dass die Devotis euch etwas sagen und ihr wisst, genau, das ist jetzt Krishna gewesen. Nicht, das ist sehr oft. Krishna ist so vielfältig, dass er auf verschiedene Art und Weise kommt. Ich denke, ich habe manchmal so gedacht, aber wenn Krishna mir erscheinen könnte in seiner Form, Flöte spielen, tanzen. Aber inzwischen weiß ich, ich werde diese Form nur sehen können, wenn ich reine Liebe zu Krishna habe. Und das habe ich noch nicht. Ich bin noch ein bisschen unterentwickelt in meiner Liebe zu Krishna. Bin ich zufrieden, ihn in den vielen Arrangierungen zu sehen, in den Detis, in den heiligen Namen. Denn das reicht schon. Das ist Krishna. Super. Überfällt euch auch eine gewisse Spannung? Ehrenwerter Meister, oh. Du solltest schreiben, Diener von Krishna. Der uns im Herzen begleitet. Die Antwort auf alle Fragen im Leben ist Krishna. Vergebe mir daher meine Fantasielosigkeit, wenn ich es nicht fertig kriege, dir eine Frage zu stellen. Stattdessen erlaube mir, dir meinen aufrichtigsten, aus Herzen kommenden Dank auszudrücken. Danke. Dein Sein gibt mir die Gewissheit, dass ich, zwar sehr langsam, jedoch bestimmt auf dem Wege zu Krishna unterwegs bin. Hare Krishna. Ja, dein Hare Krishna möchte ich mit einem genauso herzlichen Hare Krishna entgegnen. Dieser Stelle möchte ich etwas Privates sagen. Wenn mich Menschen anreden als ein spirituellen Meister, ist es vielleicht für euch interessant zu wissen, was spürt denn der? Er sagte dann, jawohl, das bin ich, sehr richtig getippt. Sie haben mich richtig erkannt. Dieser Titel Meister ist nur eine Prüfung von Krishna. Ist dieser Devotee demütig? Und kann der selbst in angesichts einer Versuchung seine Demut beibehalten und nicht auf den Titel springen, der ihm davor geworfen wird? Das lernt man in dieser Situation sehr bald kennen, dass man kein Meister ist, sondern ganz und gar abhängig von Krishna. Und sich ganz von Krishna abhängt, wie ich mache, und dann zu Krishna betet, dass man den Dienst, den man hat, andere zu inspirieren, andere zu führen, mit Krishnas und des eigenen spirituellen Meisters Hilfe richtig macht. Das merkt man sehr leicht. So wie man von der Unterstützung Srila Prabhupada und Krishna abweicht und sich selber für einen großen Redner hält oder großen Devotee oder großen Meister, ist man schon wieder im materiellen Bewusstsein. Hare Krishna. Prabhupada wurde einmal ertappt, wie er seine Bücher las. Wo die sagte, wie wunderbar es ist, dass du selber deine Bücher liest. Prabhupada sagte sehr entschieden, es sind nicht meine Bücher. Es sind Krishnas Bücher. Krishna hat sie geschrieben. Ich möchte euch, um diesen Punkt noch ein bisschen klarer zu machen, weil ich glaube, er ist auch wichtig für jeden Einzelnen von uns, eine wichtige Illustration geben. Vor einem Monat hat sich Tribhuvanath von London verabschiedet. Tribhuvanath ist ein Devoti, der sehr viel im Mittleren Osten gepredigt hatte und bekannt ist für seine ausgesprochene Energie und seinen Enthusiasmus. Gegen Tribhuvanath ist Krishna Chandra und auch ich sind Faulpelze. Also der ist so beschäftigt, das glaubt ihr nicht. Der schläft kaum und isst kaum und so weiter. So ein Dynamo. Tribhuvanath hat einen todbringenden Magenkrebs. Er ist ein letztes Mal nach Brasilien gefahren zu einem Arzt, der das angeblich heilen kann, aber viele haben ihn aufgegeben. Und es ist klar, Tribhuvanath macht seine letzte Reise sein und alle glauben, dass es die letzte Reise von ihm ist. Er hat auch schon den Flug von Brasilien nach Vrindavan gebucht. Er hat eine letzte Vorlesung in Europa gegeben, wo man glaubt, es ist die letzte. Aber bei Tribhuvanath Prabhu weiß man nicht. Der kann morgen hier stehen und einen ekstatischen Kirtan machen. Der ist nicht mehr von dieser Welt. Und Tribhuvanath in der letzten Vorlesung sagte, wenn ich das zusammenfasse soll, was ich verstanden habe, ist es dieses eine. Wir sind nicht die Handelnden. Wir sind nicht die Operierenden. Wir sind die Instrumente von Krishna. Finde ich sehr schön, so einen Devotee zu hören, der ein so erfülltes und hingegebenes Leben gefüllt hat und jetzt seine Erfahrung subsumisiert, zusammenfasst zu Deutsch. Das war ja gar kein richtiges Wort. Das ist die größte Illusion im spirituellen Leben, zu denken, ich bin der Handelnde, sondern ich bin ein Instrument. Wenn du in dem der Hengst war so wunderbar, dass schließlich der König des Landes kam, um ihn abzukaufen vom alten Mann. Aber der alte Mann sagte, wie kann ich einen Freund verkaufen? Das ist nicht möglich. Am nächsten Morgen fehlte der Hengst aus dem Stall. Siehste, sagten die Leute aus dem Dorf. Jetzt hat der König dir den Hengst geklaut. Hättest ihn besser verkaufen können. Der hätte wenigstens Geld gehabt. Doch der alte Mann sagte, es ist nicht gut. Es ist nicht schlecht. Es ist einfach so. Lasst uns sehen, was wir dadurch zu lernen haben. Es kam die nächste Situation auf. Nach einer weiteren Woche hörte der alte Mann ein freudiges Wiehern am Dorfrand. Sein Sohn ging mit ihm zusammen hin und sie sah, wie der weiße Hengst mit 20 wunderschönen, besprenkelten Wildstuten zurückgekommen waren. Der Hengst führte sie in den Stall herein und der alte Mann brauchte nur noch den Verschlagsknubbel machen und so hatte er 21 Pferde. Wow, ist das gut, sagten die Leute im Dorf. Jetzt hast du 21 Pferde statt einen Hengst. Der alte Mann sagt, es ist gut, es ist nicht schlecht. Es ist so einfach so. Mal sehen, was Krishna mir beibringen möchte dadurch. So, nach einiger Zeit ging der Sohn des alten Mannes, war der einzige Sohn, in den Stall und suchte sich eine Stute aus, um sie zuzureiten. Und zuerst war die Stute sehr kooperativ, bald aber stellte sie sich auf die Beine und warf ihn in hohem Boden vom Rücken herunter, sodass er so unglücklich auf den Knien landete, dass er beide Beine sich brach. Jetzt war er ein obeiniger Krüppel. Oh, sagten die Leute, das ist aber schlecht. Jetzt ist dein einziger Sohn ein obeiniger Krüppel und keine Frau von tugendhaften Wesen will ihn wahrscheinlich heiraten. Es ist nicht gut, es ist nicht schlecht. Es ist einfach so, sagte der alte Mann. Diese Geschichte kann ich euch für insgesamt 365 Tage erzählen und kein Ende erreichen. Deswegen höre ich hier schon mal auf. Es ist eine lange Geschichte. Es ist die Geschichte unseres Lebens, wo es von gut zum schlechten geht, von einem Widerspruch zum anderen und so weiter. Es ist nicht gut, es ist nicht schlecht, sagt ihr. Einfach mal sehen, was Krishna dir dadurch zeigen will. Hare Krishna. Vielen Dank für diese sehr schöne Frage. Man muss das immer mischen, dann ist die Spannung größer. Das ist also eigentlich schon sehr gut gemischt inzwischen. Außerdem weiß ich ja nicht, wer sie reingeht. Lebewesen zu dienen. Meine Frage ist, sollte man nicht jedes Lebewesen so behandeln, als wäre es Krishna? Also, einerseits heißt es, nur Krishna dienen, nur Krishna, nur Krishna. Andererseits heißt es, man soll den Lebewesen dienen. Wie soll man diesen Widerspruch lösen? Ist die Frage klar? Man soll den Lebewesen im Krishna-Bewusstsein dienen. Es gibt einige Zitate in den Schriften, wo es heißt, dass es keine größere Art der Verehrung von Krishna gibt, als anderen Lebewesen Gutes zu erweisen. Und in noch einem anderen Vers heißt es, dass ein Devoti vier Eigenschaften entwickeln sollte. Shanta, er soll friedlich sein. Die zweite Eigenschaft ist Samaha, er soll allen Lebewesen mit gleichen Augen entgegensehen, also sie als gleich behandeln, keine Wertung vornehmen. Die dritte Eigenschaft ist, er Shuddha, er ist rein im Geist, hat keine eigensüchtigen Motive. Und die vierte Eigenschaft heißt Sarva Bhutanuranjitaha. Er soll für allen Lebewesen Freude erweisen. Die Pflicht eines Sadhus. Aber auf Krishna bewusste Art und Weise. Es gab einmal ein Sadhu, der ging zu einem See und sah dort einen Skorpion, der auf einem Stück Borke wie diesem hier, das den See entlang segelte. Aber die Borke hatte sich vollgesogen mit Wasser und war langsam am Kentern. Der Skorpion stand also in unmittelbarer Gefahr, ertrinken zu müssen. Da kam ein Sadhu vorbei, sah den Skorpion ertrinken und ging mit der Hand hin, um ihm zu helfen. Der Skorpion jedoch stellte immer seinen Stachel hoch, wenn die Hand des Sadhus nahe kam, um seinen Retter zu stechen. Der Sadhu gab jedoch nicht auf. Da kam ein Passant des Weges und fragte, mein lieber Sadhu, siehst du nicht, dass er dich bestechen will? Warum lässt du ihn nicht einfach ersaufen? Da sagte der Sadhu, dass es seine Pflicht ist, andere zu stechen, heißt doch nicht, dass ich meine Pflicht, andere zu retten, aufgeben soll. Damit wollte der Sadhu ausdrücken, dass es die Lebenspflicht ist. Nun, einem Tier kann man nicht besonders Krishna bewusst helfen, da kann man nur Hare Krishna sagen und vielleicht ein bisschen, das tut er ja so und so, der Sadhu, und vielleicht ein bisschen Prasad am Krümel geben. Aber die wirkliche Hilfe, so hat Prabhupada immer gesagt, die man einem Menschen erweisen kann, ist ihn aus dem brennenden Loch der Unwissenheit zu befreien. Aus dem brennenden Gefängnis des materiellen Daseins zu befreien. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur pflegte zu sagen, das Eröffnen von allen Hospitälern in der Welt ist nicht so wohltätig, wie wenn man nur einer Seele helfen kann, aus dem Gefängnis von Geburt und Tod herauszukommen. Das ist die Mission der Hare Krishna Bewegung. Spirituelle Hilfe, nicht materielle Hilfe. Denn es gibt keine materielle Hilfe. Jeder von uns muss sterben. Jeder von uns muss die dreifachen Leiden des materiellen Daseins erfahren. Ob in einer Luxusvilla oder in einem armen Loch. Deswegen ist materielle Hilfe nicht auf dem Hilfsprogramm der Hare Krishna Bewegung, sondern spirituelle Hilfe. Natürlich heißt das nicht, dass wir, sagen wir mal, nur... Manchmal gibt es Situationen, wo man nicht spirituelle Hilfe geben kann. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Prabhupada ging jeden Tag spazieren und sah so einen armen Leitknölch. Leitknölch ist nicht richtig ausgedrückt. Einen leidenden Mann, der jeden Morgen in seinem Auto parkiert war vom Golden Gate Park und einfach litt. Wahrscheinlich war irgendein Ehestreit oder irgendein familiäres oder privates Problem da. So sah er jedenfalls aus. Prabhupada ging eines Morgens zu ihm hin und bat ihn, das Fenster runter zu kurbeln. Wir waren zuerst sicherlich ein bisschen voller Angst. Ich kenne ja Prabhupada nicht, und wie sieht er denn aus? So anders. Aber er schaffte Zutrauen und kurbelte das Fenster runter. Prabhupada lächelte ihn strahlend an und sagte, Good morning. Mit dem Anspruch, spirituelle Hilfe zu geben, sollten wir ruhig höflich bleiben. So, das ist die Lösung. Krishna bewusst jemandem zu helfen, das ist super. Es bringt auch so viel Spaß. Wenn man Menschen wirklich helfen kann, spürt man sofort, ist Krishna zufriedengestellt. Es macht so glücklich, anderen zu helfen. Viel glücklicher, als sich selber immer versuchen zu helfen. Warm ist meine Skulptur von Krishna und Radharani, geschnitzt in Sandelholz, geschnitzt von Mönchen in einem Vishnu-Tempel in Madras, kein Deity. Das ist eine sehr gute Frage. Wenn wir Deities haben, ich glaube, das sind diese Sandelholz-Deities, Radha und Krishna, ihr kennt sie, man kann sie auch am Delhi Airport günstig einkaufen. Sind sehr schön zum Teil. Sehr schön. Duften auch. Verströmen einen sehr schönen Sandelholz-Duft. Und es gibt zwei Arten der Deity-Verehrung. Die eine Art ist, wie wir sie in den Tempeln auf den Altären ausführen. Und die andere Art ist es, wie große Devotees die Deity-Verehrung zum Teil ausführen. Die erste Art ist, wo der Deity nach Anweisung in den Schriften gemacht wird, so entsprechend genauer Proportion, die Bildgestalt, und dann eine Prana-Pratishta-Zeremonie eingeführt wird. Das heißt, Krishna wird gerufen, durch einen Vorgang Platz zu nehmen in den Deities. Das ist ein sehr komplexer Vorgang. Bei uns auf der Farm hat diese Zeremonie 3 Tage gebraucht. Eine sehr, sehr komplexe Zeremonie, die Mönche niemals ausführen würden, wenn sie nicht wüssten, welche dieser Deity dann auch entsprechend ist. Sehr komplizierten Pancharatrika-Systems verehrt wird. Das ist die eine Art der Deity-Verehrung. Die andere Art der Deity-Verehrung ist die Deity-Verehrung, wo man Krishna mit den Augen der Liebe überall sieht. Da gibt es Beispiele von großen Devotis, die für uns seltsamsten Deities verehrten. Der Herr hatte sich für sie offenbart in einem Stein, ich meine jetzt nicht Chalagam Shila oder Govardhan Shila, und die verehrten ihn und sahen ihn da auch so. Krishna kann sich ja durch alles offenbaren. Das sind sehr große Devotis. Ich weiß nicht, ob wir unbedingt, das sind wirklich diese sehr, sehr fortgeschrittenen Vaishnavas, von denen wir hören. Was dich betrifft, wenn du Zuneigung hast zu Krishna in dieser Form, wie du sie hast, Sandelholz, geschnitzt, Radha und Krishna, dann würde ich sagen, sind es für dich, wenn du darin Krishna siehst, siehst du ihn. Aber es ist nicht so, dass du ihn wahrscheinlich entsprechend dieser komplizierten Deity-Verehrung verehren kannst, so wie er im Tempelaltar verehrt wird. Und ich würde ihn dann einfach so als Krishna Form sehen, so wie ein Bild, das ja auch als Krishna gesehen werden kann, an dem du dich erfreust, wo du, zu dem du betest und so weiter und so fort. Aber du verehrst dort Krishna nicht in dem gleichen Tempelritus, denn dazu wäre eine andere Einweihung nötig bei dir und ein hohes Wissen und hohe Instruktion und so weiter. So in einem gewissen Sinne ist das Krishna, den du hast. Auf einem anderen Sinne ist er nicht so wie ein Altar-Deity, weil diese Zeremonien nicht vollzogen worden sind. Und weil es ist also, man nähert sich Krishna in einem anderen Stil. Im Tempel wird er in einem Stil verehrt und akzeptiert diesen Stil. Und du kannst ihn zu Hause sehen mit Freude und Glück im Herzen. Und du kannst ihn so verehren in deinem Stil. Ich glaube, die Devotees, die gesagt haben, der ist jetzt, deine Devotees sind nicht so wie Gornitai oder Jai Jagannath, Jai Balaji, Jai Subhadra, nicht wie diese installierten Devotees. Die haben Recht auf ihre Weise, aber das sollte dir, du kannst ja diesen Krishna in deinem Stil sehen als Krishna. Könnt ihr noch? Gut. Außerdem, wenn ihr Nein gesagt hättet, hätte ich gesagt, ich kann aber auch. In den letzten Srimad Bhagavatam-Klassen wurde wiederholt von Vertrauen gesprochen, dass man Krishna entgegenbringen sollte. Andererseits werden aber in den Veden oder hier im Ferienlager Horoskope erwähnt oder angeboten. Ist dies dann nicht eine Art Vertrauensbruch, den man begeht, wenn man seine Zukunft in andere Hände legt? Die Frage ist also, man sollte sein Leben Krishna übergeben, aber wenn ich denn zum Astrologen gehe und sage, was ist in den nächsten Tagen so mit mir los? Beides braucht sich, kann sich ausschließen, aber braucht sich nicht ausschließen. Es kann sich ausschließen an dem Punkt, wo du einfach deine vor lauter Astrologie und Berechnung, wie du deine Schritte setzen sollst, dich nicht mehr Krishna hingibst, sondern nur noch mit deinem karmischen Horoskop verbunden bist. Du kannst aber das Horoskop benutzen, um zu sehen, was von welchen Tätigkeiten dir in deinem Leben vielleicht leichter fallen würde, entsprechend deiner bedingten Natur. Ich weiß, dass Srila Prabhupada manchmal bei Entscheidungen, wohin er in welcher Zeit reisen sollte, das Horoskop bemüht hat. Wo sind günstigere Einflüsse? Es ist ungefähr so wie wir hatten eine Segeltour gemacht, im vollen Vertrauen auf Krishna, aber wir wollten auch herausfinden, wo wehen die Winde am besten. Die günstigen Winde, die uns zu bestimmten Städten im Baltischen Meer hinführen. So kannst du auch im Krishna-Bewusstsein herausfinden, was für Dinge für dich angesagt sind nach deinem Karma und Horoskop und kannst nach diesen Dingen dich entscheiden und kannst diese Dinge benutzen als ein feines materielles Wissen. Übrigens, hier komme ich zu einer interessanten Sache mit dem Horoskop. Die meisten Menschen denken, sich ein Horoskop erstellen zu lassen, bedeutet, in seine Zukunft hineinzuschauen und das nicht mehr Krishna zu überlassen. Dem ist aber nicht so, wenn ein vedisches Horoskop erstellt wird. Im vedischen Horoskop weiß man, dass es drei Situationen gibt. Die erste sind die Situationen, die Möglichkeiten sind. Und wenn da so eine Möglichkeit ist, kann man die gute Möglichkeit ergreifen. Und wenn eine Möglichkeit da ist, dass was Schlechtes erscheint, dann tut man das eben umgehen, indem man ein Hilfsmittel nimmt. Indem man zum Beispiel mehr Hare Krishna chantet in der Zeit und sich spirituell mehr stärkt, sodass man mehr spirituelle Kraft hat. Die zweite Kategorie sind die Dinge, die wahrscheinlich eintreten. Wahrscheinlichkeit, das ist schon ein bisschen mehr deterministisch. Und die dritte Kategorie sind die Dinge, die ganz fest wahrscheinlich eintreten werden. Das ist aber nur 5% der Dinge, die eintreten werden, sind in dieser Kategorie zu finden. Wo man einfach sehen muss, das ist jetzt der Ablauf meines Lebens in der Welt. Ich möchte dir persönlich, der du diese Frage gestellt hast, oder die du diese Frage gestellt hast, einen Rat geben. Ich selber bin mit dieser Sache, wie ich selber mit dieser Sache umgegangen bin. Ich habe auch lange, lange Zeit, vielleicht 25 Jahre meines spirituellen Lebens, es strikt vermieden, ins Horoskop zu schauen, weil ich wollte und will lernen, mein Leben ganz Krishna anzuvertrauen. Ganz gleich, was los ist mit mir. Krishna, du kannst mich nehmen und mit mir etwas machen. Jetzt im Alter, so alt bin ich auch wirklich nicht, aber in den herannahenden Ahnungen eines möglichen Älterwerdens, sagen wir mal so, denke ich manchmal, dass es gut ist, zu wissen. Ich hatte zum Beispiel einen ganz blöden Gesundheitsfall, wo ich nicht mehr reisen konnte. Und wo es mir wirklich schlimm ging. Und da habe ich einfach gesagt, du, was sagen denn die Sterne? Und habe mich beim guten Astrologen erkundet. Und er hat gesagt, das ist eine vorbeigehende Phase, mach dir keine Sorgen, chant einfach Hare Krishna. Und so weiter. Und nach ein paar Tagen war es okay. Und ich wollte das aber wissen, damit ich wisse, wenn ich jetzt einen Monat krank bin, das ist ja ein materielles Ding, dann muss ich vielleicht mir überlegen, wie ich mich da aufrapple, um zum Dole-Ferienlager zu kommen. Also muss ich schon Arrangierung machen und so. Also das Horoskop, also ich wäre trotzdem, wenn ich krank geworden wäre, wenn es bei Karma gewesen wäre, krank zu sein, wäre ich trotzdem hier gewesen, hätte mir nichts anmerken lassen. Aber ich hätte vielleicht noch mehr Medizin mitgenommen und so weiter, um mich ein bisschen zu stabilisieren. Aber ich kann sehr gut verstehen, wenn ein junger Mensch sagt, ich habe da nicht so eine Neigung. Dann musst du auch sehen, für dich ist diese Betrachtungsweise vielleicht zu fremd und auch nicht relevant in deinem Leben. Jeder trifft in seinem Leben das an und zu dem Zeitpunkt das an, wo es wichtig für ihn ist. Und vielleicht ist das für dich nicht wichtig. Und deswegen würde ich aber dir empfehlen, nicht über die zu richten, die diese feine materielle Wissenschaft benutzen, auf hoffentlich Krishna-bewusste Art und Weise. Hare Krishna, ich muss jetzt sehen, ob meine Antworten, sind die zu oberflächlich meine Antworten oder geht es noch? Man muss sich nämlich bei dieser Sache sehr konzentrieren. Wenn ich derjenige bin, der wahrnimmt, wie kann das Wahrnehmende das sein, was wahr ist? Wie kann das Wahrnehmende oder der Wahrnehmende? Mit anderen Worten, super, kann das Wahrgenommene der Wahrheit entsprechen und ist es überhaupt möglich, die Wahrheit, so wie sie wirklich ist, durch unsere Wahrnehmung wahrgenommen werden? Super! Endlich mal ein Philosoph. Also nochmal. Wenn ich derjenige bin, der wahrnimmt, wie kann das Wahrnehmende das sein, was wahr ist? Also, du hast eine super Sprache. Mit anderen Worten, kann das Wahrgenommene der Wahrheit entsprechen und ist es überhaupt möglich, die Wahrheit, so wie sie wirklich ist, durch unsere Wahrnehmung wahrgenommen werden? Dass die wahr ist oder so. Ja, also hier möchte ich jetzt sagen, jeder hat einen gewissen Verständnisfilter auf sich und entsprechend dieses Verständnisfilters sieht er die Wahrheit. Ich kann jetzt nur deine Frage beantworten, soweit ich sie wahrnehme. Soweit ich Sie also verstehe. Und es sei mir vergeben, wenn ich Sie nicht ganz so direkt verstehe, weil ich habe so einen Filter. Das ist nämlich das Problem mit der Wahrnehmung. Es gibt nach den Vedas vier Schwierigkeiten, die es verhindern, dass man die Wahrheit so wahrnimmt, wie sie ist. Und eins ist Täuschung. Jeder von uns hat entweder einen Biofilter, das heißt einen ganz entsprechenden Satz von Sinnen, der es ihm ermöglicht, bestimmte Dinge zu erkennen und nicht zu erkennen. Oder jemand anderer hat einen Psychofilter. Ich möchte dir und euch eine total begeisternde Geschichte über den Psychofilter erzählen. Von einem Experiment, das man gemacht hat, im Rahmen der kognitiven, also der wahrnehmenden Psychologie. Man hat ein Video aufgenommen von einem Handballspiel, was zwischen einer Mannschaft, die in weiße Trikots eingekleidet war, und einer Mannschaft, die in schwarze Trikots eingekleidet war, ausgetragen wurden. Die Weißen und die Schwarzen, nennen wir sie mal einfach als halber. Und das Spiel ging, ein ordentliches Handballspiel, ich glaube 45 Minuten gerade, oder wie lange spielen die? Also eine Runde. Wer weiß, wie lange das dauert? Eine Stunde. So. Mitten auf, das erzähle ich jetzt noch nicht, weil das der Überraschungseffekt ist. Dann hat man dieses Video genommen und zwei Versuchsgruppen vorgespielt. Die eine Versuchsgruppe hatte die Aufgabe, die Anzahl der Ballwechsel zu zählen, die zwischen der Mannschaft, die bei der Mannschaft in den weißen Trikots stattfand. Also wie oft hatten sie von Anbeginn des Spiels bis zum Ende des Spiels den Ball hin und her geworfen. Wer kennt sich ein bisschen aus im Handball? Wie viel wird das wohl sein? Sagen wir 741. Dann hat man eine andere Gruppe überzeugt, also gesammelt, die hat die Ballwechsel, die zwischen der, in der schwarzen Mannschaft stattfinden, von Spielbeginn bis Spielende gezählt. Und hat ihnen gesagt, wenn eure Mannschaft, die Weißen zählen, die Ballwechsel zählt und eure Treffsicherheit beim Zählen ist genauer als bei der anderen, die Schwarzen zählen, dann könnt ihr gewinnen. Auch wenn eure Mannschaft verloren hat. Ist das klar? Ja? Gut. Und nachdem man die zu Ende dann hat man den Gewinner ermittelt, diejenigen, die Weißen gezählt hatten, oder diejenigen, die Schwarzen waren. Man hat sie dann aber gefragt, ist das alles, was ihr gesehen habt? Sie haben gesagt, ja, ein Handballspiel ist ein Handballspiel. Wurde die unabhängig gefragt, habt ihr nicht den Gorilla gesehen? Welchen Gorilla? Was gemacht worden war, dass mitten im Spiel, im Originalspiel, eine Frau im Gorilla-Kostüm auf den Handballplatz gelaufen war und rumgesprungen war wie ein Gorilla. Aber die waren dermaßen fixiert auf das Zählen und Gewinnen vor allen Dingen, dass sie den Gorilla nicht gesehen haben. Dann hat man ihnen gesagt, hier, seht euch das Video nochmal an und achtet diesmal auf den Gorilla bitte. Und dann haben die auf den Gorilla geachtet und den Gorilla gesehen. Wir sehen das, was wir, auf das wir ausgerichtet sind. Das soll das zeigen. Ein Devoti sieht überall Krishna. Ein Nicht-Devoti sieht nirgendwo Krishna, sondern nur Gelegenheiten zum Geld verdienen oder Gelegenheit, was Schönes anzuschauen oder was wir immer Gelegenheit haben. Deswegen, weil wir so bedingt in unserer Wahrnehmung sind, sollen wir von vollkommener Quelle hören, den Shastras, die als der Atem Vishnus betrachtet werden. Dann können wir die Wahrheit richtig sehen. Bei dieser Wahrnehmung durch die Shastras gibt es einen interessanten Prozess. Du hörst, was die Shastras sagen, und askribierst die Wirklichkeit auf das, was du siehst. Also du überträgst die Information, die du hast, auf das, was du sehen kannst. Und nach einiger Zeit wirst du, dadurch, dass du mit den Augen der Schriften gesehen hast, in der Wirklichkeit, die du sonst als materiell wahrgenommen hast, überall spirituelle Dinge erkennen. Zum Beispiel, wenn du zu den Detis gehst, hast du gehört, das ist die erste Stufe, dass die Detis Krishna sind, gehst zu den Detis und sprichst deine Gebete zu ihnen. Du handelst hier entsprechend deiner materiellen, sagen wir mal, über das, was du wahrnimmst, hinaus. Du handelst nach den Anweisungen der Schriften. Und plötzlich, oder eines Tages, wird der Tag kommen, wo die Detis zu dir sprechen. Das ist ganz wichtig. Man nennt das Shastra Shakshu, mit den Augen der Schriften wahrnehmen. Das ist eine perfekte Quelle, die Schriften. Die Schriften sind gesprochen von Krishna, der mehr wahrnimmt, als du kannst, mit deinen Psycho- und Biofiltern. Wenn du in dieser Wirklichkeit gewillt bist, zuerst zu leben, zuerst theoretisch, durch Akzeptieren, durch Shraddha, wirst du dann praktisch in dieser Wirklichkeit sein. Merkt ihr, was für ein super Vorgang das ist? Du hörst in den Schriften, in den Bäumen sind Seelen. Und du siehst die Bäume dann und siehst die irgendwann die Seelen in den Bäumen. Denn sie sind da. Deine Wahrnehmung muss nur erweitert werden. Hare Krishna. Oder du hörst in den Schriften, wir sind alles spirituelle Seelen. Du ziehst es jetzt plötzlich vor, man nennt das nicht mehr die äußere Wahrnehmung zu haben, oh, hier sind Männer und Frauen, die ein bisschen schwitzen und so weiter, sondern du siehst, hier sind spirituelle Seelen, Teile von Krishna. Irgendwann wirst du das richtig sehen können. Das ist die wunderbare Sache der Führung durch die Schrift. Soll ich schneller beantworten oder geht es? Anyway. Ach, das ist spannend. Meine Frage bezieht sich auf einen Traum. Das ist ja interessant. Das wäre schön, wenn wir den hören dürften. Also, meine Frage bezieht sich auf einen Traum, den ich vor etwa 2 Jahren gehabt hatte. In meinem Traum erschien Krishna in seiner blau-schwarzen Gestalt. Er hat mit einer Handbewegung mir einen Tempel gezeigt. Heute weiß ich zwar, was dies bedeutet, doch kommt mir das Ganze vor, als hätte ich ein Privileg gegenüber den Menschen, die dies nicht oder noch nicht erleben durften. Ist nun dies wirklich so oder sagt mir dies das falsche Ego? Ja. Ja. Ich möchte dir jetzt eine Satchinandan-Swami Antwort geben. Mache ich ja schon am laufenden Band. Also, es ist möglich, dass manchmal der Geist uns selber erhöhen will. Haben wir das nicht schon oft erlebt in unserem Leben, dass uns der Geist sagt, du bist im Grunde genommen eigentlich sehr gut. Sicher, du machst Fehler, aber deine Motivation ist super. Ich kenne dich nämlich. Du bist einsame Spitze. Und so kann es sein, dass der Geist uns Dinge einflüstert, die nicht da sind, die wir sehen wollen. Wir erfahren das immer in unseren Tempeln, dass eine Frau, die im heiratsfähigen und heiratswilligen Alter ist, manchmal sieht, dass ein Brahmachari ihr heiratswillig zugezwinkert hat. Und man fragt den Brahmachari, hast du ihr heiratswillig zugezwinkert? Und er sagt, nein, ich habe einfach auf eine Mücke geschaut. Ich mache das ein bisschen humorvoll. Und die betreffende Person sieht es, kann es nicht einsehen. Obwohl in diesem Fall, ich habe es ein bisschen schlecht ausgedrückt, der Brahmachari wirklich keine Absichten im Geiste hatte. Also man sieht sehr oft Dinge, die man sehen will. Das ist da. Aber wenn Krishna dir erschienen ist im Traum und hat gesagt, geh in den Tempel, und du bist in den Tempel gegangen, dann war das gut. Das war ein gutes Erlebnis. Ich habe einmal mit einem großen Devotee von Jagannath gesprochen und habe ihm gesagt, du, ich war einmal in einer Operation und dort habe ich Krishna gesehen. Und er hat zu mir gesagt, keine Angst, du wirst aus der Operation lebendig hervorgehen. War das jetzt Krishna oder war das die Einbildung, dass ich Krishna gesehen habe, weil ich ja überleben wollte? Der Devotee schüttelte nur seinen Kopf und sagte, ihr armen Westler, ihr macht das immer so kompliziert. Was immer es war, alles ist von Krishna kontrolliert. Und er hat dir doch Mut gemacht und hast überlebt. Also, das war Krishna in der einen oder anderen Form. Eins sollten wir wissen, wir können Krishna wird sich erst dann so zeigen, wie er wirklich ist, in seiner reinen, ursprünglichen, spirituellen Form, wenn wir auf der Ebene von Bhava Bhakti sind. Reiner, ungetrübter Liebe für Krishna. Was sind die Symptome davon, möchtet ihr vielleicht fragen? Die Symptome von Bhakti ist, dass du sehr, sehr tolerant bist, was das Gute und Schlechte dieser Welt betrifft. Es ist dir eigentlich, wirst du nicht mehr berührt. Die Symptome von Bhava ist, dass du einen natürlichen Geist der Loslösung von den Dingen dieser Welt hast. Die Welt hat kein Interesse mehr für dich. Ein anderes Symptom ist, dass du ein großes Behagen findest, keine Sekunde deines Lebens mehr zu verschwenden, sondern jede Minute in Krishnas Dienst zu beschäftigen. Ein weiteres Symptom von dieser hohen Stufe ist, dass du große Freude hast, den heiligen Namen des Herrn zu chanten. Und so gibt es noch einige. So, wenn du noch nicht auf dieser Stufe bist, wird sich Krishna dir noch nicht in seiner ursprünglichen Form gezeigt haben. Aber vielleicht hat er sich anders gezeigt, ein anderes Arrangement gemacht. Letztendlich musst du diese Frage selber beantworten an dem Ergebnis. Und wenn dich Krishna in den Tempel gezeigt hat, ist gut. Ich habe mal einen Devotee gehört, sagte, als er das Buch bekam, Ishopanishad, war er gerade in sehr verstrickten, einer auswegslosen Situation in seinem Leben. Er war im weltlichen Leben und er hatte dann geschlafen, nachdem er eine Stunde drin gelesen hatte. Es war spät gewesen, als er angefangen war, und plötzlich merkte die Wut, da ist noch jemand im Raum. Er schaut sich um und sieht Krishna. Und Krishna sagt, du sollst die Sache jetzt loslösen und danach in den Tempel gehen. Und er macht das und ist ein Devotee. Hare Krishna. Ich freue mich immer so, wenn alle Arten von Zuhörern dabei sind. Dieses Baby, merkt ihr das? Das liebt die spirituelle Atmosphäre. Das kommt einfach dahin, wo eine spirituelle Atmosphäre ist. Er spielt vielleicht und kommt dahin und will einfach dabei sein. Gestern auch beim Chanten war das die ganze Zeit da. Ist ein großes, ein super Baby. Also bleib ein bisschen da, mein Junge. Freu dich mit uns des Lebens. Wie geht man mit der Situation um, wenn aufgrund einer geänderten Lebenssituation, Geburt eines Kindes, Partnerschaftsprobleme, der bisherige Standort im spirituellen Leben nur mit den Rishis, nur mit den Risikos von körperlichen und seelischen Schäden aufrechterhalten werden kann, kann unter solchen Lebensbedingungen überhaupt spiritueller Fortschritt möglich sein? Der Devotee, der in eine Lebenssituation hineingerät, die schwierig ist, sollte verstehen, dass diese Lebenssituation kommt aufgrund eines Handelns, was wir getan haben, auf eine Weise. Und er sollte versuchen zu sehen, was er aus dieser Lebenssituation zu lernen hat. Und in dem Augenblick kann es sein, dass die Lektion gemacht ist und die Lebenssituation sich aufklärt und aufhält. Sehr oft ist es verkehrt, wenn man in eine schwierige Lebenssituation gerät, dass man gleich versucht auszubrechen, wegzulaufen und so weiter. Man sollte ein bisschen Standbein behalten in dieser Situation, denn wir haben sie uns selber zugefügt. Ohne ein Karma getan zu haben, hätten wir nicht dieses Karma bekommen, was wir gerade haben. Und wir sollten da durchgehen und lernen, was zu lernen ist, und gleichzeitig so Krishna-bewusst wie möglich bleiben. Sehr oft ist dann diese Sache weg. Ich weiß, ich hatte einmal eine fürchterliche Malaria-Erkrankung in Polen bekommen. Also es war die hatte mich eingeholt von Indien. Ich war zuvor in Indien gewesen. Und es war traumatisch. Und ich lag da so und war mal wieder so wirklich am Ende und betete zu Krishna, bitte sage mir, was habe ich zu lernen? Warum trifft mich das? So viele Leute gehen nach Indien, kriegen kein Malaria. Warum ich? Was habe ich verursacht? Und tief im Inneren kam dann eine Antwort darauf, eine sehr private Antwort. Und als ich sie verstanden hatte, war der Arzt da, der mir tonnenweise Quinine gereicht hat. Das ist der englische Name von diesem Medikament, und dann ging das irgendwann und so weiter. Das Problem ist, wenn wir immer weglaufen, so wie es unangenehm wird in unserem Leben, und versuchen dies zu verändern, dann werden wir niemals verantwortlich. Seht mal, materielles Leben ist ein Ort, wo jeder von uns ein paar Haare lassen muss. Das ist einfach die Situation. Wir werden krank werden, wir werden alt werden, wir werden sterben, wir werden Partnerschaftsstreitereien haben. Das gehört alles zu dem Paket dazu, was du bestellt hast, als du Krishna verlassen hast. Wenn es jetzt kommt, beschwer dich nicht. Ist genauso, ich möchte euch ein Beispiel geben, was aus der norddeutschen Illustrationskunst kommt. Wenn du auf der Schüssel sitzt, und unter dich dir ein gewisser Haufen gebildet hat, dann kannst du nicht den Haufen anschimpfen. Du unkultivierter Haufen, was für einen Geruch verbreitest du hier? Ganz anders als das erwartete Pariser Parfum. Du hast den Haufen selber verursacht. Du hast ordentliche Mengen zu dir genommen, und der Haufen ist exakt der Haufen, den du selber verursacht hast. Mit allem Drum und Dran und allen Nuancen. Nee. So ist es auch im Leben. Du kannst nicht den Haufen beschimpfen. Den hast du selber gemacht. Das ist norddeutsch gewesen. Ich hoffe, dass es als eine willkommene Unterbrechung der Stimmung aufgenommen wird. Ich merke nämlich, dass man manchmal eine Zuhörerschaft mit extremen Beispielen fesseln kann an das Thema. Ich möchte euch mal ein Beispiel geben. Ein Spatz geht an den Spiegel und klopft an den Spiegel. Klopf, 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 klopf. Und dann denkt er, da ist ein Spiegel, da ist ein anderer Spatz, und läuft immer wieder hinter den Spiegel, um den Spatz zu finden, ohne zu sehen, dass er selber der Spiegelbild ist, und zurückklopft. So ist es auch bei uns. Wir haben die Sachen verursacht. Wir sollen nicht immer auf andere zeigen. Wer... und warum und wieso und der hat Schuld, der Partnerschaftstyp und so weiter. Wir selber haben das herbeigeführt. Und wenn wir uns nicht lernen, uns selber zu konfrontieren und unseren Teil dabei zu sehen. Ihr könnt sagen, ja, aber gibt es nicht Schurken? Gibt es nicht schlechte Menschen? Gibt es nicht gemeine Ehemänner oder gemeine Ehefrauen? Natürlich gibt es die. Aber warum? Es hat doch einen Grund, dass du in deiner weiten Reise, die dich schon seit Billionen Jahren in der Welt hält, gerade an so eine Person kommst. Kann doch kein Zufall sein. für die Lichtsekunde deines Lebens. Sehr unbedeutend wenig. Kann doch kein Zufall sein. Du musst doch was damit zu tun haben. Lernt es eins, läuft nicht immer aus Beziehungen weg. Wir haben das schon mal gemacht, in Beziehung zu Krishna. Wir müssen es lernen, zu Beziehung zu stehen und da durchzugehen. Und erst dann, wenn unsere Lektion abgewickelt ist, wenn wir das Gefühl haben, wir haben es jetzt gelernt, wir haben es erkannt, dann können wir die Möglichkeiten in Betracht ziehen, die uns in eine andere Situation bringen. Und zur gleichen Zeit denkt niemals, die Situationen sind ewig. Sie sind vergänglich, vorübergehend. Macht das Beste draus. Und ihr könnt vielleicht Krishna in der Situation erkennen. Schwierigkeiten wird es immer in dieser Welt geben, solange es diese Welt gibt. Garantiert. Und solange ihr in der Welt seid. Ich hoffe, dass mich Krishna inspiriert, das Richtige zu sagen. Man kann auch diese Fragen anders beantworten, aber also, jetzt denke ich. Wie wichtig ist vollständiges Fasten an Ekadasi auf dem Weg zu Krishna? Nicht sehr wichtig. Srila Prabhupada hat niemals gesagt, wir sollten vollständig an Ekadasi fasten. Diese vollständige Fast an Ekadasi kommt aus einem anderen Herangehensweg, als wir Vaishnavas es haben, nämlich dass man durch Bußen und Entsagung geläutert wird. Da, an diesem Weg ist etwas Wahres dran, das stimmt. Jemand, der die Sinne kontrolliert, kann ein bisschen Herr werden über das ständige Geplärre der Sinneseingebungen. Das stimmt. Aber unser Weg ist, dass wir unseren Geist und unsere Sinne auf Krishna richten und all das, was günstig dafür ist, nehmen. Wenn es günstig für dich ist, damit du dich an Krishna erinnern kannst, einmal oder zweimal zu fasten, zur Ekadasi-Zeit im Monat, tu das. Wenn es günstig ist, ausreichende Mengen Prasadam, Ekadasi-Prasadam zu essen, tu das. Das ist unser Maßstab, nicht die Anzahl von Bußen und Entsagungen, die wir ausüben. Wir tun es meist, wir haben so in unserer Bewegung seit neuester Zeit den Bhima Nirjal Ekadasi eingeführt. Kennt ihr den? Nichts trinken, nichts essen den ganzen Tag. Das hat auch nicht Prabhupada eingeführt. Man braucht es also in dem Sinne nicht zu machen. Aber ich habe festgestellt, dass viele Devotees das gerne tun, im Krishna-Bewusstsein. Ich tue es auch gerne im Krishna-Bewusstsein, ehrlich gesagt. Weil ich weiß, da wird gesagt, wenn man den Ekadasi gebrochen hat mal übers Jahr, und das kommt manchmal vor, dass man da irgendwie das nicht gewusst hat, dass Ekadasi ist und so. Und dann, was dann, dann weiß man, dass das eine Art Gnadenlücke ist. Nicht? Und dann nehme ich diese Gnadenlücke gerne auf, also für Krishna. Selbst wenn es jetzt nicht so ist, dann zeige ich zumindest Krishna, mir ist das unangenehm, dass ich den Ekadasi gebrochen habe. Deswegen tue ich jetzt auch gerne mal fasten. Hare Krishna. Der ist also super. Der untersucht jetzt den ganzen Tempel nach spirituellen Objekten. Mich wird er wahrscheinlich nicht wahrnehmen, weil ich nicht besonders spirituell bin. Wie gehe ich mit meinen eigenen Widersprüchen um? Das war anscheinend eine sehr dringende Frage. Und manchmal ist es so, dass die Fragen nicht alle rankommen. Und da hat die Person die gleich zweimal gestellt. Sehr gut. Wir haben dich aber aufgespürt. Und von der Schrift kann ich sogar sagen, wer das ist. Hare Krishna. So hätte ich das auch gemacht, mit einer dringenden Frage. Wie könnte man seine Deities wieder versöhnen, wenn man sie vernachlässigt oder enttäuscht hat? Wie könnte mein... ich muss ihn entschlossen. Wenn du die Dedis hast und sie vernachlässigt hast, liegt das an einer bestimmten Einstellung, die du den Dedis gegenüber hast. Diese Einstellung den Dedis gegenüber muss man korrigieren. Wenn wir Dedis vernachlässigen, dann sind wir uns meistens nicht darüber bewusst, dass sie Krishna sind. Und in dieser Situation Hare Krishna. Doch, wie heißt denn dein Leben? Samuel. Was meinst du, was machen wir mit dem Samuel? Kann man den irgendwie vielleicht baden? Aber der ist super, also bring den immer wieder vorbei, der ist absolut gut. Der ist super Samuel. So, ich denke, wenn man anfängt, sich seinen Dedis gegenüber gleichgültig zu verhalten, dann ist das eine sehr schwierige Situation. Man sollte das nicht unterschätzen. Prabhupada hat aus diesem Grunde gesagt, dass man sollte sehr vorsichtig sein, Dedis einzuladen und sie dann zu ignorieren. Das ist einfach keine Art. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, diesen Dedi-begeisterten Devotees unter euch, ich selber habe immer gewusst, dass ich zu rege bin in der Welt, als Dedis in einem regelmäßigen Standard zu verehren. Und hab Dedis, wie soll ich mich ausdrücken, niemals angefangen mit einem Standard zu verehren. Weil ich weiß, ich kann das nicht halten. Nicht? Besser ist, man nimmt sich Bilder von und verehrt die hin und wieder mal ein bisschen, als dass man sich Dedis nimmt. Wenn du dir nämlich Dedis nimmst und die irgendwann verkommen lässt, so Nippesfigürchen, sagt man in Norddeutschland dazu, dann wirst du auch den Dedis im Tempel, nicht die ansprechende